von Kohlweißchen und Rosenmottchen. Ein Märchen von Monika Felsing, erzählt auf Hochdeutsch. Das war ja mal wieder klar. Die Brüder Grimm schreiben Märchen auf und darin können Bären und Füchse vorkommen, Tauben, Raben, Rehe, Gänse, Pferde und sogar Einhörner, aber kein einziger Kohlweißling, keine Rosenmotte und kein Tagpfauenauge. Aber ich sei ja auch noch da. Jakob und Wilhelm Grimm haben mich zu sich nach Kassel eingeladen, weil sie immer noch sammeln. Märchen, Märchen, Märchen. Alles schreiben sie auf und vergessen darüber, in den Garten zu gehen und haben keine Zeit, den Raupen beim Fressen zuzusehen und den Schmetterlingen beim Schlüpfen. Wenigstens sind sie aufmerksame Zuhörer. Und es gibt Kaffee. Und manchmal auch eine steckliche Kuche. Wenn ich ihre Bücher herausgeben würde, würden Schmetterlinge durch jedes zweite Märchen flattern, von Blüte zu Blüte durch den Garten der Zauberin und des Riesen, um das Schloss von Dornröschen herum, durch den Wald, in dem das Schneiderlein das Einhorn fing, über die Wiesen bis zu den sieben Bergen. Zwerge sind sie selbst, Wunderwesen, Nachtgestalten, Feen mit Staub auf ihren Flügeln, farbigen Schuppen aus Chitin. Wie wäre es mit einem Schwalbenschwanz im Märchen, einem Segelvogel, einem roten Feuerfalter, einem kleinen Bläuling, einem Trauermantel, einem Waldteufel, einem Spielbrettchen, einem gelben Dickkopf, einem Purpurbären, einem Zitronenfalter, einem Admiral, einem Mondfleck, einem Tagpfauenauge, einer Aprikoseneule. Nicht bei den Grimms. Aus meinem Kohlweißling und meiner Rosenmotte haben sie eine blonde und eine schwarzhaarige Schwester gemacht, aus meinem Purpurbären einen echten Bären, dem die beiden Mädchen begegnen. Aus den Dukatenfaltern und ihrer Goldrute sind Sterntaler und ein armes Kind geworden, das nachts im Hemd allein im Freien ist. Wenigstens ist das gut ausgegangen, wie die meisten ihrer Geschichten. Dafür sorge ich dann schon. Als Märchenerzählerin bin ich natürlich auch eine Zeitreisende. Woher sollten sonst all die Storys kommen? Die Brüder Grimm ahnen, dass nicht nur Fantasie im Spiel ist und so etwas ist Gelehrten nicht geheuer. Einmal haben sie mich gefragt, seid ihr eine Hexe? Und ich habe gelacht und sie ein bisschen gehänselt. Natürlich, was denkt ihr? Am Ende habe ich auch ein Lebkuchenhaus im Wald und mäste Kinder, um sie dann in den Ofen zu schieben und zu fressen. Das war nicht wahr. Aber das ist noch lange kein Grund, es für ein Märchen zu halten. Den Rest der Geschichte kennt die ganze Welt. Das Schöne an den Zeitreisen ist, dass ich Bücher lesen kann, die noch gar nicht fertig sind oder schon in Antiquariaten liegen. Der Schmetterlingsfreund von Ernst Hofmann ist 1887 in Stuttgart für die Jugend gedruckt worden und das sogar in Farbe. Ich habe die gemalten Bilder von Schmetterlingen und ihren Raupen sehr bewundert. Nur die Bilder von Maria Sibylla Merian haben mir noch besser gefallen. Die Frankfurter Malerin und Naturforscherin ist schon im 17. Jahrhundert mit dem Schiff in ferne Länder gereist und hat dort Insekten und Pflanzen naturgetreu gezeichnet. Genau genommen blieb ihr nichts anderes übrig, weil sich noch keiner die Mühe gemacht hatte, Fotoapparate zu bauen. Wie gut, dass sie als Künstlerin wirklich großes Talent hatte, und sie ist schon zu ihrer Zeit sehr berühmt geworden. Ich hätte ja zu gerne ein Schmetterlingsbild von ihr. Ein Original, versteht sich. Manchmal begegne ich auch lebendigen Schmetterlingsfreunden. Menschen wie Alfred Westenberger aus dem Taunus, der in seinem Garten sogar Schmetterlinge züchtet und dann in die Freiheit lässt. Wenn er eine Führung macht in den Weilbacher Kiesgruben oder über die Reifenberger Wiesen, mische ich mich manchmal ins Publikum und versuche nicht aufzufallen. Den Grimms verrate ich von solchen Ausflügen nichts. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Gartenerde, die Forscher nicht verstehen und die auch nicht im Grimmschen Wörterbuch zu finden sind. An einem schönen Tag im Mai habe ich noch einmal versucht, einen Schmetterling in ein Grimmsches Märchen zu schmuggeln. Ich habe eine Geschichte erzählt von einem Schwein, das seinem Schlachter davongelaufen war. Es traf auf einen Huhn aus einer Legebatterie. Was ist eine Legebatterie? Riefen die Brüder wie aus einem Mund, denn sie kennen nur Hühner, die auf dem Hof herumlaufen und haben noch nie Hennen gesehen, die zu Tausenden in einen Stall eingesperrt sind. Ich meine einen Bauernhof, habe ich mich schnell verbessert. Einen Bauernhof mit einem Bauern, der gar nicht gut zu seinen Hühnern ist. Und dann habe ich ihnen von der Forelle erzählt, die aus einem Forellenteich ausgebrochen ist, weil sie sich nach Freiheit sehnt. Der eigentliche Held der Geschichte aber ist ein Schmetterling. In den wenigen Tagen, die ihm zum Leben bleiben, begleitet er die anderen drei auf ihre Reise und zeigt ihnen den Weg zurück zur Natur. Was für ein eigenartiges Märchen, sagte Jakob Grimm. Das nimmt uns keiner ab, brummte Wilhelm. Aber es ist ein so schönes Märchen, sagte ich und überlegte schon, welche Schmetterlingsart es werden sollte. Daraus wird nichts, sagte Jakob. Wenn das Schwein nicht geschlachtet wird, gibt es keine Wurst. Die Leute essen gerne Wurst. Und wenn das Huhn keine Eier legt, wer soll dann Kuchen backen? Gab Wilhelm zu bedenken. Ganz abgesehen von der Forelle, nach Müllerinart mag ich sie am liebsten. Ich hatte das Gefühl, den beiden läuft das Wasser im Munde zusammen beim Gedanken an ihr Festmahl. Und der Schmetterling als Freiheitsbote ist ganz albern, sagte Jakob. Das ist was für kleine Mädchen. Wir nehmen einen Esel anstelle des Schweins und einen Hund anstelle des Huhns und eine Katze anstelle des Fisches und anstelle des Falters einen Hahn. Das war das letzte Mal, dass ich den beiden ein Märchen erzählt habe. Ich habe Kassel verlassen und war viel in der Weltgeschichte unterwegs. In Albanien bin ich Menschen begegnet, die Fabeln mit Schmetterlingen fabelhaft finden. Wie die von den drei Schmetterlingen, die bei Regen Zuflucht suchen und gemeinsam weiterfliegen, wenn eine Blume nur einen von ihnen aufnehmen will. Ich kann euch sagen, die Indianer in Nordamerika, die alten Völker in Lateinamerika und Stämme in Afrika, alle haben ihre eigenen Schmetterlingsmärchen. Und in China wird seit anderthalb Jahrtausenden die Sage von den Schmetterlingsliebenden erzählt. Der Schmetterling ist dort das Symbol für das Verliebtsein und für eine glückliche Ehe, aber auch für den Sommer, für etwas, das sich wandelt und für ein langes Leben, obwohl er selbst nur ein paar Tage alt wird. Irgendwann habe ich Hans Christian Andersen in Dänemark besucht und er hat mir eine Geschichte über einen Schmetterling geschenkt, der eine Blume heiraten will. Meine Lieblingsstelle will ich euch gerne vorlesen. Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben. Ist das nicht wunderbar? Aber Andersen hat ja auch gesagt, das wunderbarste Märchen ist das Leben selbst. Schon ganz kleine Mädchen wissen das und kleine Junge auch. Aber das ist noch lange nicht alles. Der deutsch-amerikanische Kinderbuchautor Eric Carle hat 1969 die kleine Raupe Nimmersatt gemalt und seiner Schwester Christa gewidmet. Es ist ein Riesenerfolg geworden und den Freiburger Grafiker Peter Geimann habe ich nur so zum Spaß mein Märchen von den vier Tieren träumen lassen. Was soll ich auch sagen? Er ist aufgewacht, hat sich einen Kaffee gekocht und ein Gruppenbild aus dem Gedächtnis gezeichnet. Verblüffend echt. Die Bremer Stadtmusikanten, B-Mannschaft, hat er es genannt. Die Postkarte wird in Bremen und anderswo verkauft. Und wenn sie nicht vergriffen ist, verschicke ich sie noch heute. Bom, bom, badida, da, bom, bom, badida, da, bom, bom, badida, da, bom, bom, badida, da.